ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Washington hat uns nicht zu Rate gezogen und die europäische Hilfe nicht für notwendig erklärt. Meine Damen und Herren, wir hätten abgeraten.
Friedrich Merz war das im Bundestag zum Thema Iran-Krieg. Und weiter hat der Bundeskanzler betont:
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten.
Damit willkommen zu Politik und Hintergrund mit Ralf Borchert und mit diesen Fragen. Was bedeutet die zweite Front in diesem neuen Nahostkrieg im Libanon? Was bleibt von der Hilfe für die Ukraine, die ja auch weiter im Krieg ist? Und wo bleibt bei all dem Europa, die EU?
Die Lage im Libanon insgesamt ist verheerend. Mehr als 1 Million Menschen sind binnenvertrieben. Und was das für eine Belastung darstellt, wie herausfordernd es ist, diese Menschen zu versorgen, würdige Unterkünfte bereitzustellen, ist, glaube ich, sehr deutlich.
Das sagt Christoph Jonen vom Deutschen Roten Kreuz zu unserem ersten Thema, der Lage im Libanon. Dort hat sich nach Beginn des Iran-Kriegs eine Art zweite Front eröffnet. Die israelische Armee führt im Libanon nicht nur Luftangriffe durch, sie hat sogenannte Evakuierungszonen eingerichtet. Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen Clemens Fehrenkotte sprechen, langjähriger Nahost-Korrespondent. Er wird auch in den nächsten Wochen wieder aus dem Studio Tel Aviv und der Region berichten. Clemens, was passiert da genau im Süden des Libanon im Moment?
Also gegenwärtig ist es so, dass insgesamt 13% der Staatsfläche des Libanon inzwischen von sogenannten Evakuierungsordern umfasst sind. Was heißt das? Das sind Aufforderungen der israelischen Streitkräfte an die jeweilige Bevölkerung, dort im Süden des Libanon nach Norden zu gehen, und zwar weit nach Norden. Man muss vielleicht dazu sagen, wieso ist es dazu überhaupt gekommen? Am zweiten Tag nach dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran und der am ersten Tage dieses Angriffs erfolgten Tötung von Ayatollah Khamenei kam dann erst die Bestätigung 2 Tage später, und die Hisbollah, treu im Prinzip auch folgsam von Teheran, hat dann, und das wurde in Israel dann erwartet, mit Raketenangriffen eingegriffen in das Geschehen und hat dann letztendlich diese ganze Eskalation, die wir jetzt sehen, ausgelöst. Ist mittlerweile so, dass die israelischen Streitkräfte in weiten Teilen dort dieses Territorium nicht nur beherrschen, sondern auch jeweils gezielt jeden Tag und jede Nacht auf mutmaßliche Hisbollah-Ziele angreift und auch diese attackiert. Es gibt mal, wenn man das auch mal anschauen möchte, wie viel Schäden sind denn bislang erfolgt an Leib und Leben. Die Schätzungen gehen inzwischen dahin, dass es weit mehr als 1 Million Flüchtlinge sind, sondern 1,3 Millionen Menschen. Das ist mehr fast als ein Fünftel der Gesamtbevölkerung des Libanon, die vertrieben worden sind und geflohen sind in den Norden, auch aus Teilen des südlichen Stadtgebiets von Beirut. Das ist das eine. Das zweite, die Zahlen, die libanesischen Gesundheitsbehörden angeben, der getöteten Menschen liegt über 1000. Und es sind natürlich auch, was das angeht, die Fluchtbewegungen gehen jeden Tag weiter. Und das sind Erfahrungen, die viele Libanesen und Libanesinnen wieder und wieder gemacht haben und diesmal in einem weitaus größeren Umfang.
Wenn wir zurückblicken, es gab bis ins Jahr 2000 eine jahrelange Besatzung des südlichen Libanon durch Israel. Es gab den Libanonkrieg 2006 nach einem Hisbollah-Überfall auf israelische Grenzsoldaten. Es gab Besatzung nach dem Massaker direkt, dem Massaker der Hamas im Oktober 2023. Der Gaza-Krieg, der sogenannte, folgte. Aber es ist diesmal schon noch ein gutes Stück anders. Es ist etwas neu, oder?
Es ist in der Tat einiges neu. Nach dem Gaza-Krieg ist es der israelischen Regierung und den Streitkräften gelungen, mehrere Faktoren auszuschalten. Faktor Nummer 1, Syrien, Assad wurde gestürzt und seitdem ist ein Regime an der Macht in Damaskus, das mit Israel kooperiert. 2 ist, die Hamas ist unten in weiten Teilen ausgeschaltet, die sonst immer bei diesen Gelegenheiten ebenfalls als Akteur des Iran eingegriffen hat. Das dritte ist, die Schwächung des iranischen Regimes vor dem Angriff. Es gab ja schon einmal im Sommer des letzten Jahres, im Juni, den sogenannten Zwölf-Tage-Krieg, in dem israelische Luftwaffe versuchte, dort die Atomanlagen zu treffen. Damals feuerte auch der Iran massiv mit Mittelstreckenraketen auf Israel. Und die USA unter Präsident Trump griffen dann ein und entsandten mehrere B-2-Bomber, um die Nuklearanlagen zu zerstören, wie er sagte.
Aber bei aller Schwächung, die du jetzt beschrieben hast, die Hisbollah ist nach wie vor nicht nur da, sie hat auch nach wie vor eine gewisse Kraft und Stärke offenbar, um eben anzugreifen. Welche Rolle, um das nochmal grundsätzlich zu erklären, spielt die Hisbollah nach wie vor im Libanon?
Also Hisbollah, blenden wir mal kurz zurück in das Jahr 1982. In der Zeit gab es die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation unter Yasser Arafat, die auch immer wieder Anschläge in Israel verübte und vor allem Qassam- und Katyusha-Raketen auf den Norden Israels abfeuerte. Die Leitung der PLO saß in Beirut. Und die israelischen Streitkräfte sind dann unter dem damaligen Verteidigungsminister Ariel Sharon, später Ministerpräsident, vorgerückt bis nach Beirut und blieben dann dort letztendlich im Süden des Libanon für 18 Jahre, du hast angesprochen. Unmittelbar darauf gründeten dann, und das waren iranische Revolutionsgardisten, die Hisbollah, die Partei Gottes, und zwar mit der strategischen Ausrichtung, sie aufzurüsten, finanziell, politisch, ideologisch, religiös, mit der Intention, als eine Art Puffer gegenüber Israel in Funktion zu treten, dass der Iran nicht direkt von israelischen Reaktionen auf die Taten der Hisbollah betroffen wäre, sondern eben, dass es dort die sogenannten Proxies, also das heißt die Hilfstruppen, dort gäbe. Das war die Hauptfunktion der Hisbollah. Und die Hisbollah war in weiten Teilen dann auch noch eine politisch-soziale Bewegung im Libanon, einem von jeher von Bürgerkrieg und Dysfunktionalität geprägten äußerst wackeligen Staat. Die hatten dort in weiten Teilen Sozialaufgaben übernommen, die der libanesische Staat nicht machte. Und diese Verankerung in der schiitischen Minderheitsbevölkerung, vor allen Dingen im Süden des Libanon, war etwas, was ihr Auftrieb gab und sie auch immer wieder ermöglichte, nach den Kriegen 2006 und selbst nach dem von den USA da arrangierten Waffenruhe im Herbst 2024 wieder Fuß zu fassen. Und vor allen Dingen, das erzählen israelische Militärexperten, waren offenbar die Israelis davon überrascht. Sie dachten damals, nach 24 Herbst, dass die Hisbollah nun wirklich massiv geschwächt worden sei. Aber es sei der Hisbollah in den vergangenen anderthalb Jahren gelungen, deutlich wieder nachzurüsten. Und das war das Szenario zu Beginn des Krieges.
Was ist jetzt das Ziel, wenn wir uns kurz in die Regierung Netanyahu versuchen hineinzuversetzen? Was ist das Hauptargument, das Ziel der israelischen Regierung, der israelischen Armee jetzt diesmal? Endgültig die Hisbollah zu beseitigen, möglichst stark zu schwächen?
Es ist mit Sicherheit das Ziel, dass sie die Hisbollah weit Richtung Norden im Libanon vertreiben wollen. Wir haben zu Beginn über diese sogenannten Evakuierungsorder gesprochen. Das deutet darauf hin, dass also weit über den sogenannten Litani-Fluss, das war 15 Kilometer von der Grenze zwischen Libanon und Israel entfernt, eine Markierung weit darüber hinausgeht und eben bislang eine nicht präzise von der israelischen Armee benannten Anzahl von Soldaten, mehrere Tausend, zum Teil ist die Rede auch in einigen israelischen Medien von drei Divisionen, also da kommt man schon in die Zehntausende, rein in den Süden des Libanon geht, um dort, so wird es dann zum Teil auch gesagt, auf Dauer zu bleiben, bis dann es eine Sicherheit für die Menschen im Norden vor allen Dingen Israels wieder gäbe. Das ist ein Ziel, das es immer wieder gegeben hat. Bloß jetzt ist die Situation aus israelischer Sicht vorteilhafter, weil die Hisbollah deutlich geschwächt ist. Und man muss vielleicht an der Stelle auch sagen, dass die Hisbollah mit dieser Entscheidung, zwei Tage nach dem amerikanisch-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran mitzumachen, von weiten Teilen auch der schiitischen Bevölkerung, das heißt also, die jetzt ständig auch im Prinzip auf der Seite der Hisbollah waren, dass sie dort massiv in der Kritik stehen, denen über die Schäden, die massive Fluchtbewegung, 4/5 der Flüchtlinge lebt buchstäblich auf offener Straße, dass sie diese Art, diese Entscheidung missbilligen. Das heißt, die Hisbollah selbst ist auch politisch, auch im Ansehen geschwächt.
Die humanitäre Lage aber ist katastrophal. Der Koordinator der Vereinten Nationen für Nothilfe, Tom Fletcher, hat zum Beispiel gewarnt, der Libanon könnte das neue Gaza werden, in Erinnerung an die humanitäre katastrophale Lage dort im Gazastreifen. Berechtigt aus deiner Sicht diese Warnung, diese Beschreibung?
Ich denke mal, dass mit Sicherheit die Vertreibung von einem Fünftel der Bevölkerung in einer Situation, in der der libanesische Staat bei aller Hilfsbereitschaft von vielen längst überfordert ist, nicht für die Versorgung dieser Menschen sorgen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, was passiert mit den Dörfern im Süden des Libanon, in denen die israelische Armee vorrückt? Es gibt sehr wohl Aussagen von ehemaligen Sicherheitsberatern israelischer Regierung, die sagen, dass es darum auch gehe, das letztendlich zu zerstören, dass sie auch nicht zurückkommen könnten. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat ebenfalls auch mit Blick auf die libanesische Regierung gedroht, man werde Infrastruktur zerstören, was auch schon in dieser Woche passiert ist mit der Zerstörung und Bombardierung von Brücken über den Litani-Fluss und auch, dass gegebenenfalls Gebietsabtrennungen möglich sein. Gebietsabtrennung, was würde das heißen? Das hieße dann eine Abtrennung, das fürchten viele im Libanon, eine Abtrennung des Südens des Libanons, also südlich vom Litani-Fluss bis zur Grenze Israel, dann auf einmal weg wäre. Das heißt, es ist ein Szenario, das natürlich gegenwärtig noch nicht, muss man sagen, an die Situation in Gaza, die es jetzt auch ist, mit einer weitflächigen Zerstörung der ganzen Städte, Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und der gesamten Infrastruktur vergleichbar ist. Aber das ist ein Szenario, auf das sich natürlich die internationale Gemeinschaft einstellen muss. Letztes Wort noch dazu. Es ist gegenwärtig nicht abzusehen, wie lange dieser Krieg Israels gegen die Hezbollah fortgesetzt wird. Wenn es nach den Aussagen zahlreicher Regierungspolitiker, auch Netanjahus, gehe, wolle man sich darauf einstellen, dass das länger dauert, und zwar vielleicht auch länger als der amerikanisch-israelische Angriffskrieg gegen den Iran.
Einschätzungen unseres Nahostexperten Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank, Clemens. Weil wir seit 3 Wochen fast vollständig auf den neuen Krieg im Nahen Osten konzentriert sind, ist der Krieg, der noch viel näher vor unserer Haustür liegt, fast völlig in den Hintergrund gedrängt worden, der Ukraine-Krieg. Mein nächster Gesprächspartner versucht, gegen das Verdrängen dieses Kriegs anzugehen. Es ist der Bundestagsabgeordnete Robin Wagener von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Vorsitzender der parteiübergreifenden deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Herr Wagener, Sie sind regelmäßig in Kiew in der Ukraine unterwegs. Sie sprechen mit ukrainischen Abgeordneten. Wie ist die Stimmung Ihrer Gesprächspartner im Moment? Für die Ukraine ist das ja erneut, ich sag mal, ein dramatischer Bedeutungsverlust, zumindest in den vergangenen Wochen, oder?
Ja, das merkt man in der Stimmung auch. Die Ukrainer sind jetzt im 5. Kriegsjahr und kriegen mit, wie sich die Aufmerksamkeit der USA vollkommen von der Ukraine abwendet und die Verlässlichkeit total nachlässt. Und natürlich ist die Sorge da, was die europäische Konzentration angeht. Aber wenn man jetzt den Blick auf den Iran lenkt, ich glaube, für die Ukrainer ist es wirklich schon seit längerem so, dass sie überhaupt nicht mehr die USA als den einen wesentlichen Partner vor Augen haben, sondern die eigentliche Stütze der Ukraine, das sind wir Europäer. Und da ist ein ganz starker Blick auf Deutschland. Und darum finde ich so wichtig, dass wir hier in Deutschland eben den Fokus behalten und für uns sehr klar sehen, welche Verantwortung wir gegenüber der Ukraine, aber auch für unsere eigene Sicherheit haben in der Verteidigung gegen diesen russischen Angriff, der ja genauso auch uns gilt. Wobei natürlich der Mittel- und Nahostkrieg durchaus Auswirkungen auch auf die Ukraine hat. Ich sage mal nur als ein Beispiel das Geld, was jetzt in die russischen Kriegskassen gespült wird, bis zu 10 Milliarden zusätzliche Einnahmen. Das ist schon ein Problem und da liegt es an uns Europäern, alle Hebel auch in Gang zu setzen, um dem Einhalt zu gebieten.
Wenn wir auf den EU-Gipfel in dieser Woche schauen, die Beschlüsse oder Nicht-Beschlüsse dort und mit Viktor Orban anfangen müssen vielleicht, dem ungarischen Regierungschef, der weiter die Auszahlung des 90 Milliarden Euro schweren Hilfspakets für die Ukraine blockiert. Sie haben eben erwähnt, was US-Präsident Trump mit Blick auf die steigenden Energiepreise gemacht hat, in gewissem Rahmen wieder mehr russische Öl- und Gasexporte zu erlauben. Das ist ja alles etwas, was die Lage in der Ukraine zusätzlich verschärft, oder?
Ja, das verschärft die Lage nochmal. Also die Ukraine braucht dringend Geld. Ab Mai droht die Zahlungsunfähigkeit der Ukraine und darum ist es wesentlich, dass da die EU-Staaten jetzt auch eine Lösung finden. Und da kann man sich nicht hinter dem ungarischen Veto verstecken, sondern da erwarte ich von den Staats- und Regierungschefs, dass sie Wege aufzeigen, dass notfalls auch im Bereich intergouvernementaler Zusammenarbeit machen, um die Einstimmigkeit mit Ungarn zu umgehen. Ich finde, da hätte die Bundesregierung längst die Vorbereitungen treffen sollen. Und das ist schon ein wirklich schlechtes Zeichen. Friedrich Merz tritt ja vielleicht grundsätzlich mit dem richtigen Mindset auf, aber er ist diplomatisch nicht besonders geschickt, lässt sich hier von eigentlich europapolitischen Leichtgewichten wie Orban und Fico ausspielen. Ich glaube, das ist was Angela Merkel nicht passiert wäre.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat jetzt gesagt, er setze nun doch wieder auf weitere Gespräche mit den USA. Zielrichtung, wenn man beschönigend das Wort Frieden überhaupt nennen mag, Friedensgespräche mit Russland. Glauben Sie, Herr Wagner, im Moment passiert ja Richtung Gespräche praktisch gar nichts. Es ist Verhandlungspause. Glauben Sie, dass es jetzt wirklich weitergeht?
Ja, wir sehen ja die ganze Zeit sehr deutlich, dass Russland überhaupt kein Interesse daran hat, ernsthaft Friedensverhandlungen zu führen. Sie simulieren Gesprächswillen, um eigentlich Diplomatie als Tool einzusetzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und hier, um den Druck von anderen weiter hinauszuschieben, um die USA einzulullen oder zu schauen, wo sie Donald Trumps Interessen ansprechen können. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass Russland offenbar weiterhin keine Chance hat, den Krieg militärisch tatsächlich zu gewinnen im Sinne ihrer Kriegsziele. Also die Angriffe, die Russland jetzt als Terror auf die Zivilbevölkerung die ganze Zeit macht, das sind ja keine Zeichen von Stärke, sondern eigentlich sind es Ausdrücke der Schwäche, dass Russland nicht in der Lage ist, substanzielle Gewinne zu machen, wie sie es im Vorfeld sich vorgestellt hatten. Die wirtschaftliche Lage Russlands ist wirklich schlecht, bis auf jetzt diese eingespülten Ölmilliarden. Also ich glaube, wir können als Europäer eine Menge dafür tun, dass die Chancen auf einen wirklich funktionierenden Waffenstillstand und Verhandlungen und dann eine neue Sicherheitskonstruktion und so etwas wie Frieden, dass das steigt, indem wir den Druck auf Russland erhöhen und damit das russische Interesse erhöhen, in Gespräche zu gehen. Die Ukraine ist bereit dafür. Und was es jetzt gilt zu tun, ist die Schattenflotte tatsächlich zu stoppen. Also der amerikanische Lift auf den Ölbann, also dass wieder russisches Öl verkauft werden kann, da können wir erheblich eine Gegenwirkung machen gegen diese russischen Einnahmen, indem wir die Schattenflotte, die durch europäische Gewässer fährt und damit eigentlich eine Finanzierungspipeline in die russische Kriegskasse ist, indem wir die stoppen. Die Bundespolizei hat die Möglichkeiten dafür, das zu machen. Die rechtlichen Grundlagen sind dafür geschaffen. Und wir können der Ukraine militärisch das liefern, was sie unbedingt braucht. Und das ist, wenn weniger Luftverteidigungsmunition auch zur Verfügung steht, weil vieles jetzt gerade zerschossen wird, ist der Taurus auch wieder deutlich im Blick, weil es darum geht, die russischen Abschussorte in den Blick zu nehmen und ausschalten zu können. Also da kann Deutschland eine ganze Menge machen und wir können auch darüber nachdenken, vom EU-Gebiet aus einen Teil des ukrainischen Luftraums mit zu verteidigen. Also wir haben als Europäer durchaus eine Menge Mittel, die wir noch einsetzen können. Und das müssen wir auch tun, weil das meines Erachtens das Einzige ist, mit dem man dafür einen Beitrag leisten kann, dass es ernsthaft Verhandlungen für Frieden in Europa gibt.
Sie sagen, wir müssen mehr tun. Sie kritisieren als Oppositionspolitiker Bundeskanzler Friedrich Merz. Wenn Sie in die verschiedenen Fraktionen schauen im Bundestag, wenn Sie mit den anderen Abgeordneten reden, wenn Sie mit den Menschen in Ihrem Wahlkreis zu Hause reden, gibt es nicht auch in Deutschland eine gewisse Müdigkeit inzwischen, was die Unterstützung der Ukraine angeht?
Ja, ich will auch nicht nur Friedrich Merz kritisieren, sondern an der Stelle kann ich Olaf Scholz genauso kritisieren, was diese Fragestellung angeht. Denn es ist uns in der deutschen Politik bislang nicht gelungen, deutlich zu vermitteln, dass es um deutsche Sicherheitsinteressen geht, die in der Ukraine verteidigt werden. Es ist großartig, dass immer noch auch im fünften Kriegsjahr die Unterstützung für die Ukraine groß ist, auch wenn manche Müdigkeitsanzeichen da sind. Aber die Unterstützung ist ja immer noch stark in der deutschen Bevölkerung. Aber was wir unbedingt in unsere Köpfe in Deutschland reinkriegen müssen und wo wir auch als Gesellschaft anfangen müssen, drüber nachzudenken, es geht um unsere Sicherheit in Deutschland, um unsere Freiheit und es geht um Frieden in Europa. Den verteidigt die Ukraine, weswegen auch, wenn ich in der Ukraine bin, danken mir regelmäßig die ukrainischen Gesprächspartner für deutsche Unterstützung. Und ich sage immer darauf, dass es nicht angemessen ist, Deutschland zu danken, sondern dass es angemessen wäre, dass Deutschland den Ukrainern dankt. Denn die zahlen den höchsten Preis dafür, unsere Sicherheit zu verteidigen. Und wenn wir das in unsere Köpfe reinkriegen, dann haben wir auch die Durchhaltefähigkeit und dann haben wir auch den Willen, das entschieden zu tun, was die Ukraine braucht an Unterstützung, um uns zu verteidigen.
Danke an Robin Wagener. Er ist Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Jetzt wollen wir noch einen genauen Blick nach Brüssel werfen, wo am Donnerstag bis in die Nacht hinein der EU-Gipfel, bereits angesprochen, stattgefunden hat. Unser Brüssel-Korrespondent Jean-Marie Magro hat diesen Gipfel beobachtet. Jean-Marie, Orbán hat die Ukraine-Hilfe weiter blockiert. Auch beim Thema Iran und Nahostkrieg gab es eigentlich kaum Neues. War das eher ein Gipfel der Nicht-Beschlüsse, statt dass Beschlüsse fielen?
Ich würde sagen, dass diese Überschrift sehr gut zutrifft. Eigentlich wurde dieser Gipfel ja einberufen wegen des Themas Wettbewerbsfähigkeit und wie immer in den vergangenen Jahren und speziell seit Donald Trump im Weißen Haus sitzt, ist es nun mal so, dass man so eine Tagesordnung eigentlich nicht planen kann bis zum Tag selbst. Und dieses Mal war es eben auch so, durch natürlich die Situation im Iran beziehungsweise im Nahen und Mittleren Osten insgesamt. Und das hat ja auch Konsequenzen für die Europäer insofern, als dass man das dann natürlich ganz plakativ an der Tankstelle beobachten kann. Aber insgesamt bei den Energiepreisen und obwohl eben die Europäer so gerade eigentlich sich nicht richtig einschalten in diesen Konflikt, zwar defensiv, aber eben nicht wirklich eine der Kriegsparteien sind, spüren sie eben die Auswirkungen dieses Krieges. Und ja, es ist ein Gipfel der Nichtbeschlüsse, weil man eigentlich bei keinem dieser wichtigen Punkte einen wirklich wichtigen Beschluss vorweisen kann, der zeigt, dass die Europäer eben etwas zustande bringen können.
Wie einig sind sich denn die Europäer, was die Unterstützung oder auch hier Nicht-Unterstützung der USA, Stichwort Sicherung der Straße von Hormuz angeht, sind hier alle diesmal mit einer Stimme?
Ich würde sagen, dass man sich sehr einig darüber ist, dass man sich nicht in einen aktiven Krieg einmischen möchte. Und dann gibt es aber eben wiederum verschiedene Abstufungen. Also Spanien ist ja zum Beispiel ein Land, das diesen Krieg als klar völkerrechtswidrig beschreibt und zwar von Seiten der USA und Israel aus. Also diese Angriffe seien durch nichts gerechtfertigt. Dann gibt es wiederum Länder wie Deutschland zum Beispiel, die die Verantwortung eher beim iranischen Mullah-Regime sehen und eben aber gleichzeitig betonen, man werde sich jetzt nicht aktiv in die Straße von Hormuz zum Beispiel wagen, um Schiffen sicheres Geleit zu sichern. Das könnte man sich aber vorstellen, wenn man etwa dann die Kampfhandlungen einstellt, dann behält man sich eben solche Möglichkeiten offen. Und dann gibt es aber auch noch Länder wie zum Beispiel Frankreich, das ja Militärstützpunkte in der Golfregion hat und jetzt schon defensiv an der, also bei der Luftverteidigung mitwirkt und etwa die iranischen Shahed-Drohnen abschießt. So, und deshalb gibt es da auch unterschiedliche Ausgangspunkte innerhalb der Europäischen Union. Aber insgesamt würde ich meinen, man heißt es nicht gut, dass die USA da so vorangegangen sind, dass man nicht gefragt wurde als Europäer und dass man deswegen auch keine Notwendigkeit sieht, jetzt da einzuschreiten. Auf der anderen Seite könnte aber dieser Schritt vielleicht irgendwann mal folgen, und zwar dann, wenn die Energiepreise immer weiter steigen und auch die europäische Wirtschaft immer weiter darunter leidet, da könnte es vielleicht irgendwann so sein, dass sich die Europäer dann nicht mehr zurückziehen können.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja vor dem EU-Gipfel schon in seiner Regierungserklärung im Bundestag etwa einen Führungsanspruch formuliert. Er hat gesagt, wir Europäer müssen zusammenstehen und wir müssen stärker werden, wir müssen stärker auftreten. Du bist ein halbes Jahr jetzt Brüssel-Korrespondent. Wie ist dein Gesamteindruck zu diesem Bundeskanzler? Ist Friedrich Merz ein starker oder eher ein schwacher Europäer, auch in solchen Gipfelabenden und Nächten?
Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall den Anspruch, eben Führung zu zeigen in Europa und das hat er auch immer wieder untermauert. Ich würde aber meinen, dass ihm noch so ein bisschen das Gespür fehlt, vor allem für kleinere Länder. Ich möchte das zum Beispiel festmachen anhand dieser eingefrorenen russischen Vermögen, über die wir ja im vergangenen halben Jahr öfter gesprochen haben. Da hat Friedrich Merz ja eine Kehrtwende tatsächlich vollzogen im Vergleich zu dem, was Olaf Scholz früher als Position vertreten hat, indem er gesagt hat, wir müssen diese russischen Vermögen benutzen und dieses Geld der Ukraine zur Verfügung stellen. Und er hat das eben nicht wirklich vorher mit dem belgischen Premierminister, weil in Belgien ja diese russischen Vermögen hauptsächlich liegen, abgesprochen, sondern er hat das in der Financial Times verkündet. Und das war so ein Vorgehen, das die Belgier wirklich als Dolchstoß begriffen haben. Mit diesem Begriff muss man ja immer auch historisch aufpassen, aber das war wirklich der Moment des Verrats. Und dann am Gipfelabend selbst, am 18. Dezember, als dann eben der Entschluss gefasst wurde, dass man nicht diese russischen Vermögenswerte antastet, sondern eben der Ukraine ein Darlehen geben möchte. Da hat man eben bemerkt, Deutschland ist zwar die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union, aber gegen die Kleinen kann es auch nicht ankommen, wenn es sich davor eben nicht organisiert hat und eben davor Merz seine Mehrheiten beschafft hat. Und das ist nur so ein Beispiel dafür, für etwas, was ich in Brüssel immer wieder von verschiedenen Mitgliedsländern gespiegelt bekomme, dass Merz sehr große Ankündigungen macht, aber dann eben nicht wirklich das später auch untermauern kann. Und das ist eigentlich das große Problem dieses Kanzlers, dass er so ein bisschen, das ist jetzt so, würde ich, also eine gemeine Metapher meinerseits, aber ich würde sagen, er betreibt Europapolitik wie so ein Kolumnist der Zeitung Die Welt einen Leitartikel schreiben würde. Er ist sich aber nicht wirklich bisher der bewusst, wie man eben das auch in Verhandlungen in diesem kleinteiligen Europa, das sehr mühselig ist, wie man das dann umsetzen kann. Und da, glaube ich, muss der Kanzler noch eine steile Lernkurve hinlegen.
Einschätzungen unseres Brüssel-Korrespondenten Jean-Marie Magro waren das. Vielen Dank, Jean-Marie. Das war Politik und Hintergrund mit Ralf Borchert. Ein Hörtipp noch für eine eindrucksvolle Breitengrad-Reportage unseres Afghanistan-Korrespondenten Peter Hornung zum Thema Taliban. Auch eine Staffel unseres Podcasts Die Entscheidung lebt von den Recherchen Peter Hornungs. Der Deal heißt diese Podcast-Staffel. Alles nachzuhören in ARD Sounds.